Amici war ihre Zeit zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Fred. Hallo.
Konnichiwa, Basti-san.
Herzlich willkommen im Japanery und herzlich willkommen, Fred, zu unserem Gespräch. Und wie ihr schon raushört, der Udo ist heute nicht da, der entschuldigt sich, der ist nämlich krank. Und wir haben leider keinen anderen Aufnahmetermin finden können, deswegen sind wir heute zu zweit. Und ja, fühlt sich ein bisschen an wie früher, als wir gestartet sind.
Und, so sieht's aus.
Ja, wie geht's dir?
Och, ganz gut. Ich bin gut ins Jahr gestartet und freue mich drauf, was dieses Jahr so bringen wird. Kann ja nur besser werden, um mal so ein bisschen den Krummeldeutschen rauszulassen. Und wenn wir schon mal tagesaktuell sind, aufgrund der vielen Leute, die gerade auf der Straße sind, um gegen das Böse zu demonstrieren, kann es wirklich nur besser werden.
Ich finde es sehr schön, wie du gesagt hast, gegen das Böse zu demonstrieren. Aber ja, tatsächlich war hier auch so, war gestern auf den Straßen unterwegs. Und das solltet ihr da draußen auch tun, wenn euch die Demokratie in unserem Land interessiert. Und von daher, ja, es war, wie sagt man so schön, es gibt noch mal ein bisschen Auftrieb und vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht doch noch mal abholt. Genau. Ansonsten habe ich ja tatsächlich auch einen sehr schönen Kinostart in dieses Jahr gehabt.
Erzähl mal.
Denn ich habe mir dieses Jahr Godzilla Minus One im Kino angeschaut.
Ich bin gespannt. Erzähl mal so ein klein bisschen was. Du hattest es im Double-Feature geschaut, ne?
Ich war tatsächlich bei einer ganz normalen großen Kinokette, war ich im Kino und habe allerdings einen Kardinalsfehler gemacht. Ich habe den in einer Synchro-Fassung gesehen. Dort lief der leider nur. Dafür aber große Leinwand. Also der Film ist tatsächlich wirklich sehr bildgewaltig, der sieht fantastisch aus, die Effekte sind aber wirklich richtig toll. Der hat eine ganz hohe Wertigkeit und der macht ganz viel für diese Godzilla-Reihe. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Der ist natürlich nicht frei von Fehlern, aber der macht wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt war ich letzte Woche in meinem Stamm-Leib- und Magen-Kino hier in Leipzig im Luru-Kino. Und dort gab es dann ein Godzilla-Special, nämlich mit Shin Godzilla und Godzilla Minus One. Und ja, es war alles beides in OMU. Und ich kann nur sagen, es war gut, aber es war auch anstrengend. Ich saß relativ weit vorne und Untertitel lesen bei Shin Godzilla ist schon eine Hausnummer. Da können wir aber nachher gerne drauf zu sprechen kommen. Ansonsten wirklich sehr schöne Kinoerfahrung. Ansonsten bin ich voll im Japanery drinne und ohne dass ich das allerdings irgendwie geplant oder beabsichtigt hätte. Neben meinem Bett lag nämlich schon seit einer sehr langen Zeit diese Akira Kurosawa Biografie rum. Die hatte ich mir mal antiquarisch irgendwann zugelegt und jetzt hatte ich endlich mal Zeit und musste die zu lesen und das hat mich dann auch dazu gebracht, ganz viele Kurosawa-Filme nochmal anzuschauen, mir auch ein paar zuzulegen und das macht gerade irgendwie ganz viel Spaß und bin da irgendwie voll drin, obwohl es nicht geplant war. Ja.
Da kannst du dann immer ein paar Zitate so einfließen lassen, so ein paar Anekdoten von dem großen Helden Kurosawa.
Ja, ich hoffe, dass wir auch, ja, ich hoffe auch tatsächlich, dass wir auch mal unabhängig von dem Japanery mal so einen Film einfach mal mit reinnehmen. Da hätte ich schon große Lust drauf.
Sehr gern. Viel habe ich von ihm ja noch nicht gesehen. Er steht halt immer auf meiner Liste und ich denke, ich müsste mal, denn das ist großes Kino mit großem Impact und immer auch noch sehr gut schaubar. Einen hatten wir ja schon besprochen, der super war und ja.
Wir haben heute tatsächlich so ein kleines bisschen was vor, denn der Film, den wir heute besprechen, ihr habt ja die Beschreibung gelesen, nämlich der gute Shin Godzilla, der bietet ja auch eine ganze Menge auf verschiedenen Ebenen und wir haben ziemlich viele Notizen zusammengetragen und weil ich es ja gerade gesagt habe, ich habe Godzilla Minus One schon im Kino gesehen, würde ich vielleicht gleich mal überleiten mit dieser wichtigen Hauptfrage, wie bist du eigentlich auf Godzilla gekommen? Wann war für dich die erste Begegnung mit Godzilla? Kannst du dich daran entsinnen? Und wie viel hast du überhaupt schon von diesen ganzen Filmen gesehen?
Da kann ich ein ganz klein wenig dazu erzählen. Also die ersten Erfahrungen sind verschwommen. Fernsehen, irgendwie lief da im Nachmittagsprogramm irgendwelche alten Godzilla-Filme. Ich glaube, King Kong war ein bisschen vorher präsent, aber Godzilla als Name ist ja auch, also ist er kulturell präsent gewesen, selbst wenn man es nicht gesehen hat. Wir so als Kinder der 80er, da ist Godzilla auf jeden Fall so ein typisches Sonntagnachmittagsprogramm-Dingens gewesen, oder? Er wird bei dir ähnlich sein, dass du da die ersten Male drauf gestoßen bist.
Ja, auf irgendeinem Privatsender, ich glaube Kabel 1 oder
ja,
irgend sowas.
Genau, irgendwie sowas. Tatsächlich, ich habe es mal geschaut, dann auch hier mit Mothra, hier so der fliegenden Motte und so weiter. Es war so, es war faszinierend, aber ich bin da nie abgetaucht. Ich habe tatsächlich dann Schande auf mein Haupt, den Roland Emmerich Godzilla sehr gemocht und auch zwei oder dreimal bestimmt gesehen. Und als dann 2014 von Legendary Pictures dieses erste Godzilla-Remake kam, hatte ich mir das auch angetan. Und ich habe alle gesehen, auch den aus diesem Legendary, aus diesem Monsterverse, glaube ich, nennen die das. Auch den einen Kong-Film habe ich gesehen. Ich kann mich an nichts erinnern, außer dass ich die eigentlich, ich hatte Spaß beim Gucken. Also da ist nichts hängen geblieben, außer irgendwie eine schöne Atmosphäre, schöne Bilder, aber es ist Nonsense-Story, der man aber irgendwie so folgen konnte und so richtig schöne Zurücklehnen, Bierchen auf, genießen Filme. Aber tatsächlich weiß, also nichts Bewegendes quasi, sondern wirklich reiner Genuss. Ja, also eigentlich habe ich tatsächlich erst mit den Filmen so ein bisschen, also mit Emmerich leider, also mit den Ami-Film angefangen, so ein bisschen Godzilla zu genießen. Und hatte tatsächlich Shin Godzilla auch auf meiner Liste, bevor der hier verfügbar war. Und habe, glaub, der wurde ja ein Jahr erst nach Veröffentlichung auch hier im online verfügbar. Und ich habe das Jahr auch gewartet und mich drauf gefreut gehabt und habe ihn auch direkt 2017 gleich gesehen gehabt.
Ja, cool.
Aber damals irgendwie nicht so gemocht. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, ich habe einfach in der Prägung von dem Legendary-Film irgendwie was anderes erwartet und war ein bisschen überfordert. Muss aber sagen, es hat sich gedreht. Als ich den gestern jetzt nochmal geschaut habe, hat er mir eigentlich relativ gut gefallen. In Summe. Wie ist dein Leben mit Godzilla aus?
Fast identisch, kann man fast sagen. Also gerade so dieses in den 90ern bei Kabel 1 irgendwo was gesehen. Also das muss entweder der 84er oder der 89er gewesen sein. Also einen von beiden habe ich zuerst gesehen. Beide habe ich aber definitiv in den 90ern gesehen. Und dann irgendeinen alten habe ich auf jeden Fall auch noch gesehen. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war. Ich glaube auch in den 2010er Jahren habe ich dann auf jeden Fall dann noch den ersten gesehen. Und ich kann mich noch erinnern, gerade Anfang der 2000er hatte ich einen Nachbar, der war ein riesengroßer Fan von diesen ganzen Kaiju-Filmen und der war auch ein bisschen japanophil und der hatte ganz, ganz viele, damals hat man glaube ich noch gerippt gesagt, ganz viele von den 90er und auch Anfang 2000er Godzilla-Filme hatte der da und da haben wir auf jeden Fall ein paar geschaut, meistens immer mit ganz viel Bier, weil schon ganz schön, ja, die hatten schon so einen gewissen Trash-Faktor. Ich kann dir aber nicht mehr ganz genau sagen, welche das waren. Einer muss ja mit dem Mecha-Godzilla gewesen sein.
Ich glaube, da habe ich auch mal was gesehen.
Und das andere war, wie hieß dieser, dieser Riesendrache?
King Ghidorah.
Ach ja, King Ghidorah. Ähnlich wie du, ich war damals im Kino und hatte dann den Emmerich gesehen. Den fand ich damals im Kino tatsächlich ganz cool, aber ich war einmal noch sehr jung und hatte den auch in diesen Ausstrahlungen auf Pro7 mit Tausenden von Werbeunterbrechen auch mehrfach gesehen und da aber auch festgestellt, so die erste Stunde ist irgendwie cool und danach wird der Film einfach nur noch kacke und hat ganz viele Probleme und als ich den das letzte Mal gucken wollte, habe ich den dann relativ schnell abgebrochen, kommt damit auch nicht so wirklich klar. Und auch wie du von Legendary, ich hatte den Godzilla damals auch gesehen von Gareth Edwards. Genau, war auch ganz okay, aber ich kann mich da kaum noch was erinnern. Auch eine sehr merkwürdige Dramaturgie, aber sei es drum. Und King of Monsters, der mit Millie Bobby Brown, der zweite Teil sozusagen.
Der zweite, genau.
Ich habe den nach 20 Minuten ausgemacht. Ich habe das nicht ausgehalten. Das war so ein hirnverbrannter Unsinn. Ich bin einfach an diesen ganzen furchtbaren Dialogen einfach nur gescheitert. Und habe das dann ausgemacht und dachte mir so, nee. Und den Shin Godzilla, den habe ich 2018 gesehen und das ist auch mein Start bei Letterboxd gewesen. Das müsste also wirklich auch der erste gelockte Film bei Letterboxd gewesen sein.
Ah, krass. Also ich muss sagen, ich habe da offensichtlich eine kleine Schwäche. Also zum Beispiel auch, also diese ganzen Legendary-Filme, da ist beim Gucken, weiß ich, die Filme haben jetzt eigentlich keine hohe Qualität. Das ist nur Schauwert und Lust am Zerstören an der Atmosphäre. Ich muss mich auch outen. Ich liebe, oder ich habe Pacific Rim auch mehrfach gesehen, weil ich den sehr mochte. Als, wie heißt der? Guillermo del Toro war es, ne?
Ja, genau.
Kaiju-Film. Den ersten Teil, den fand ich auch richtig schön. Es hat einfach, es sind so richtige Spaßfilme für mich. Wie gesagt, Gehirn ausschalten und da bleibt dann auch nichts hängen. Ich genieße dann einfach nur die Atmosphäre.
Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber da gibt es halt bei mir auch wirklich echt eine ganze, also gerade bei Schwachsinnsdialogen, da hört es dann irgendwann auch wirklich echt auf. Genau. Ja, und was ich gerade noch einschieben wollte, ist, also wir haben definitiv nicht alle Filme gesehen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich den absoluten Überblick habe. Im Gegenteil. Also was Godzilla betrifft, müsste ich noch ziemlich viele Filme schauen. Wem es so ähnlich geht wie uns. Ich hau in die Shownotes unten mal ein sehr schönes Video. Das ist ein YouTube-Beitrag, geht eine knappe Stunde. Das ist so ein bisschen die History of Godzilla. Die ist vielleicht mal für den einen oder anderen da draußen interessant. Schaut es euch gerne an. Viele von den Sachen, über die wir heute sprechen werden, da können wir uns auch direkt darauf mit beziehen. Das hat mir auch ganz gut geholfen jetzt hier bei der Recherche für die Folge.
Können eine kurze Begriffsklärung. Kaiju sind diese Monster, von denen es mehrere gibt. Und an Godzilla-Filmen wäre Shin Godzilla der 29. Und inklusive der der amerikanischen Filme der 31. Godzilla-Film in der Reihe.
Okay, ich würde sagen, klingt eigentlich ganz gut für unsere ersten Begegnung mit Godzilla. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was zu diesen ganzen Hintergründen. Die japanischen Fans mussten auf diesen Shin Godzilla gute 10 Jahre warten, bis sie wieder einen echten japanischen Godzilla bekommen haben. Toho hat gesagt, wir müssen hier ein bisschen pausieren. Uns gehen die Ideen und gehen die Stoffe aus. Und natürlich ist so ein Godzilla-Film, gerade wenn wenig Returns reinkommen bei den Kinokassen, ist natürlich halt auch ein riesengroßer Invest, weil da müssen schon ein paar Millionen für Effekte halt rein. Und da man viele eher so mittelmäßige Filme abgeliefert hatte, wollte man halt einfach auch warten. Man hat sich da ein bisschen die Zeit vertrieben, indem man Lizenzen freigegeben hat, damit eben halt die Amerikaner da ihre Versionen und Varianten da machen können. Und ja, 2012, 2013 ging es eigentlich schon los mit so ein bisschen Vorproduktionen. Und da hat man den Regisseur, wir können die japanischen Namen sehr wahrscheinlich alle perfekt falsch aussprechen. Ja.
Genau.
Hideyako Anno hat man mit an Bord geholt, der das Projekt mit vorantreiben sollte. Kennst du ihn, den Hideyako Anno?
Jetzt durchs Lesen, es gibt Sachen, also diese Evangelion-Filmreihe, von der habe ich schon mal gehört. Und ich glaube, dass also Neon Genesis Evangelion irgendwie sowas, ich weiß nicht, dieses The Wind Rises, dieses Anime, irgendwie sagt mir das auch was. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen hatte oder schon mal auf dem Schirm hatte. Da ist der mir schon mal untergekommen. Auf jeden Fall in dieser Reihe Evangelion ist ja einiges von der Crew bei Shin Godzilla gelandet, soweit ich das mitgekriegt habe.
Genau, also der ist ja eine nationale Berühmtheit da drüben, gerade wegen dieser Evangelion-Reihe und vielen anderen Animes, die der gedreht hat und produziert hat. Und das war für viele Fans ein, wow, Moment, dieser Typ macht jetzt Godzilla, also sozusagen Matchmade in Heaven für viele Leute. Und der hat natürlich halt auch viel in Vorproduktion vorskizziert. Das heißt also, es ging um das Redesign des Monsters. Da gab es ganz viele Ideen. Dann hat man sich was auch überlegt, denn dieser Film stellt ja auch, bringt auch wieder ein paar Verbindungen zu älteren Filmen her, nämlich dass der Godzilla ja so ein paar Metamorphosen hat. Mhm. Und auch dafür muss ja Creature Design ja angelegt werden. Und das hat man sozusagen soweit alles schon vorproduziert. Weil man auch schon wusste, dass hier nicht nur The Man in the Suit stehen soll, sondern eben halt auch gut CGI verwendet werden muss, braucht man dann eben halt noch jemanden zweiten an der Regiespitze. Und da hat man sich den Shinji Higuchi hinzugeholt, der wiederum selber hat ganz viel Erfahrung eben halt als Visual Effects Artist gesammelt bei vielen verschiedenen Filmen. Direkt vor Shin Godzilla hatte Giant Good Warrior gemacht, dann hat der Attack on Titan gemacht, The Sinking of Japan und also ganz viel Animiertes, Animes hat er auch mitgemacht. Den hat man sich einfach mit rangeholt, um zu sagen, okay, gerade für diese ganzen vielen Effektaufnahmen braucht man einen absoluten Profi und hat man sich für diese Doppelspitze entschieden, was ich tatsächlich ziemlich gut finde. Also einfach sagen, die künstlerische Kraft einfach mal aufteilen und da bestmögliche Ergebnisse rausholen, finde ich persönlich ganz gut.
Das hat den Film garantiert gut getan. Also ich finde, der Film hat optisch einen sehr hohen Wert, hat da sehr viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig der Hideaki Anno, der ja auch die Story quasi zusammengebastelt hat, da ist halt auch ganz viel Krips mit reingeflossen. Das ist eben nicht bloß dumpfe Action, dieser Film. Und dadurch ist er auch, finde ich, besonders besprechenswert.
Produziert ist das Ganze tatsächlich auch mit von Hideaki Anno für die Toho. Toho ist ja mit das älteste Filmstudio mit in Japan. Jetzt habt ihr hier eine Doppelspitze an Regisseuren, gleichzeitig Drehbuch und Produktion. Und wenn man den Film gesehen hat, dann sieht man, dass da ziemlich viel gedreht werden musste. Viele Szenen, viele Einstellungen. Und man braucht wirklich sehr viel Second Unit und man braucht viel Unterstützung. Deswegen gibt es hier viele verschiedene Assistant Directors. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind tatsächlich viele. Japan hat auch eine sehr hohe Tradition, was Regieassistenten betrifft, weil das ist dort so ein typischer Weg, um dann wirklich die Regiekarriere voranzutreiben, dass man sehr lange als Regieassistent in dem Fall dort auch arbeitet. Und ja, die hatten hier sehr viel Unterstützung, was das betrifft. Das Ganze basiert selbstverständlich auf der Originalidee von Ishiro Honda. Der hat ja den Original Godzilla gemacht und viele auch aus den 60er und 70er Jahre Fortsetzungsfilmen. Die Musik, die ist hier auch sehr schön zusammengestellt, nämlich aus vielen alten Themen, die man schon kennt aus Godzilla-Filmen, aber auch vielen neuen. Und deswegen wird hier aufgeführt für die Musik Shiro Sagisu. Das ist der Kollaborateur auch vom Regisseur selbst. Der hat also bei Evangelion hat er schon mitgemacht. Und dann wird hier noch aufgeführt Akira Ifukube. Das ist sozusagen der Originalkomponist. Und der hat wirklich für die meisten der Godzilla-Filme hat der den Score gemacht. Also wenn man sich einfach mal seine Vita anschaut, das ist schon sehr beeindruckt. Und da hat man ganz viel von seinem Score wiederverwendet, recycelt oder auch einfach neu adaptiert. Und ziemlich spannende Sache. An der Kamera haben wir jemanden für mich eigentlich relativ Unbekannten, nämlich das ist der Kosuke Yamada. Der größte Eintrag ist wirklich so für mich Shin Godzilla. Der hat vor allen Dingen viele Komödien gemacht und viel Romantic-Com und sowas. Und wäre in meiner Welt nicht der, der...
Nee, das passt ja gar nicht.
Genau, erste Wahl. Also Blue Spring Ride aus 2014. Dann hat er 2015 A Fading Summer gemacht und Kanaguchi 2003. Das sind alles Filme, wenn man sich die auch einfach mal anschaut, die Bilder anschaut. Also weiter weg wie vor diesem Film könnte das eigentlich gar nicht sein, die Kameraarbeit. Da habe ich mir tatsächlich überhaupt keinen Reim drauf machen können. Wir sollten unbedingt, sollten wir Production Design und Art Direction mit erwähnen. Da hat sich jemand ganz besonders hervorgetan. Das ist Eri Sakushima. Ich finde ja hier in diesem Film, also gerade was das Production Design angeht, wir haben ja viele Innenszenen, wir haben ja viele Büros, die müssen hier auch alle unterschiedlich sein, das ist das eine, aber dann haben wir vor allen Dingen auch diese ganzen Sets, die dort gebaut werden mussten, die verschiedenen Details von dem Godzilla zum Beispiel auch selber, das finde ich ganz fantastisch. Können wir nachher gerne auch nochmal drüber sprechen, aber wollte ich unbedingt mit hervorheben.
Ja, dieser Film ist ganz schön voll und das merkt man auch der Aufzählung an Crewmitgliedern an. Also da ist viel passiert in dem Film.
Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen weiter was von der Besetzung, vom Stab noch vorlesen. Das wird uns aber jetzt nicht wirklich viel bringen. Ich möchte allerdings noch erwähnen, geschnitten hat das Ganze hier Atsuki Sato und Hideaki Anno nochmal selber. Also der hat selber noch mitgeschnitten. Und da soll es erstmal zum Stab gewesen sein. Ganz kurz noch zu den Hard Facts. Wir hatten schon gesagt, der Film heißt Shin Godzilla, was so viel bedeutet wie, das ist der neue Godzilla oder auch der göttliche Godzilla. Also es legt sozusagen der Name schon nahe, dass man hier einen Neustart macht. Diese Godzilla-Reihe, die läuft ja auch immer in so bestimmten Reihen. Es gibt eine Millennium-Reihe, dann gibt es die Original-Reihe. Also da gibt es ganz viele verschiedene Reihen eben halt. Und hier kann man sagen, das ist wie so ein Frischzellenkur-Neustart. Geht ganze 118 Minuten, hat eine Altersfreigabe ab 12. Und ich glaube, damit bin ich jetzt erstmal durch.
Ich hake noch ganz kurz rein, bevor ich den Cast übernehme. Also für das Shin hat man sich entschieden, weil das mehrere Bedeutungen hat, sogar noch neben Neu und Gott. Und was mir aufgefallen war, ist dann, als ich bei Hideaki Anno mal geschaut habe, der hat witzigerweise davor schon sehr viele Filme gemacht, die irgendwie mit Shin anfangen. Shin Kamen Rider, Shin Ultraman, Shin Godzilla, also ganz viel, es scheint ein sehr beliebtes Wort zu sein, das mir vorher noch nie aufgefallen ist. Da waren auf jeden Fall mehrere Sachen, die Shin hießen.
Coole Beobachtung. Dann Fred, wer hat denn hier eigentlich so alles mitgespielt und ist denn vor der Kamera zu sehen?
Ich werde mal die ersten paar Namen, die wir in der Liste haben, verlesen, weil sehr viele Leute mitgespielt haben und ich so unkundig im japanischen Kino bin, dass ich bis zu auf eine Person eigentlich gar keinen Bezug dazu habe. An erster Stelle steht Hiroki Hasegawa. Der spielt den Rando Yaguchi, was unsere Hauptperson ist, der wir am meisten durch den Film folgen und mit ihm mitleiden. Der ist mir bisher nicht begegnet. Ebenso nicht wie Yutaka Takenouchi. Der spielt Hideki Akasaka und das ist, glaube ich, der Mentor, der der Rando Yaguchi am Anfang begleitet. Dann haben wir als weibliche Hauptrolle, könnte man fast sagen, die Frau, die japanisch-amerikanische Verbindungsoffizierin Kayoko Ann Patterson spielt. Das ist die Schauspielerin Satomi Ishihara. Als nächstes in der Liste kommt der Premierminister Saiki Okochi, gespielt von Ren Ozuki und damit der einzige Schauspieler, der mir schon mal begegnet ist, und zwar in Hanabi, ein Film von Takeshi Kitano, der mir auch sehr gut gefallen hatte damals. Und
das ist nicht der einzige Film von Takeshi Kitano, wo er mitgespielt hat. Er hat auch bei Sonatine hat er mitgespielt. Wir haben gesprochen über Cure, auch da hat er mitgespielt. Und ich habe letztens auch erst den Film Audition gesehen. Ich weiß nicht, hast du was von Audition schon mal gehört? Von Takashi Miike?
Nee, sagt jetzt nichts.
Ganz dringende Empfehlung, fantastischer Film. Kommt. Auch hier hat er mitgespielt.
Kommt direkt auf die Liste. Zu meiner Verteidigung, Ren Ozuki hat bei IMDb 470 Einträge von Werken, an denen er mitgearbeitet hat. Tut mir leid, dass mir beim Durchscrollen genau die irgendwie durch die Lappen gegangen sind.
Hier an der Stelle empfehle ich immer Letterboxd, das ist etwas einfacher, da kann man das gut nach Popularität auch sortieren.
Ja, bei IMDb hat man so 3-4 wichtigste, also die als wichtigste eingestuft werden, als bedeutendste Werke, und danach wird es dann unübersichtlich bei solchen sehr fleißigen Leuten wie Ren Ozuki. Dann spielt Akira Emoto einen Ryuta Asuma. Kengo Kora spielt den Deputy Chief Cabinet Secretary Yusuke Shimura und Mikako Ichikawa spielt den Deputy Director of Nature Conservation Bureau Hiromi Okashira. Und da würde ich dann aufhören vorzulesen, denn es kommen noch ganz viele Namen, mit denen ich aber auch nichts anfangen kann. Das ist Asche auf mein Haupt.
Es ist tatsächlich so, also vielleicht könnte man hier nochmal Jun Kunimura noch erwähnen. Der hat hier in der Kill Bill Kill Reihe hatte er mitgespielt, in allen beiden hat er mitgespielt. The Boy and the Hero hat er mitgespielt. Dann hat er Itchy the Killer mitgespielt, The Wailing, auch bei Audition, Hard Boiled. Also Der hat auch schon viel mit, der hat aber auch in einem meiner Lieblings-Ridley Scott, Black Rain, mitgespielt.
Oh, den mag ich auch sehr. Siehst du, da bei dem ist mir Kill Bill aufgefallen gewesen, das hatte ich schon wieder vergessen, aber das sind ja noch echt einige. Hardboiled, hast du das gesehen?
Hardboiled fehlt mir tatsächlich echt immer noch, das ist unglaublich, aber.
Mir auch. Ja. Da muss man den John Woo mal ein bisschen Ehre antun und den auch noch schauen.
Genau, aber dafür gibt es ja einen Podcast.
Ja.
Ja, genau. Aber wie ihr schon da draußen rausgehört habt, ist natürlich sehr schwer, natürlich jetzt hier ein paar Gesichter rauszupicken, die wir dann auch gesehen haben. Ich glaube, für alle, die Japonophile unterwegs sind als wir, sind viele Gesichter natürlich noch bekannter. Aber genau, ich glaube, reicht aber erstmal. Vielen Dank und gehen wir einfach zum nächsten Punkt über.
Dazu würde ich mal aus von filmstarts.de den Teaser vorlesen. Shin Godzilla. Als die japanische Küstenwache eine verlassene Yacht in der Bucht von Tokio inspiziert, wird sie scheinbar aus dem Nichts angegriffen. In der Folge häufen sich ähnliche Zwischenfälle, sodass Deputy Chief Cabinet Secretary Rando Yakuchi bald überzeugt ist, dass eine Art unbekanntes Lebewesen dahinter steckt. Mit seinen Warnungen stößt er doch so lange auf taube Ohren, bis sich plötzlich eine gigantische Kreatur aus dem Wasser erhebt und alles, was ihr im Weg steht, zerstört. Yakuchi stößt währenddessen auf die Forschungsarbeit eines in Ungnade gefallenen Professors und entdeckt, dass die Godzilla getaufte Kreatur durch radioaktive Strahlung entstanden ist. Das japanische und amerikanische Militär ist hilflos gegen Godzilla, also muss Yakuchi einen Weg finden, das Monster zu besiegen. Mit Hilfe der US-Sondergesandten Kayoko Ann Patterson schmiedet er einen Plan.
Wirklich gut zusammengerafft. Ich denke, es ist eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt für unser Gespräch. Und das bringt mich tatsächlich gleich auf den ersten Tagespunkt, nämlich die Perspektive des Films. Normalerweise ist es in diesen ganzen Godzilla-Filmen immer so, dass wir so einen ganz klassischen Helden haben. Meistens ist es ein Polizist oder ein Ermittler. Es ist ein Wissenschaftler, der ein halber James Bond ist. Und die Perspektive ist meistens sozusagen so ein bisschen außerhalb von irgendwelchen Machtgeschehen, sondern externe Leute, die versuchen irgendwie da was irgendwie zu steuern. Und hier ist es erstmalig so, dass man das aus der Perspektive der Politiker sieht. Also der wirklich der Leute, die hier darauf auf staatlicher Ebene reagieren müssen. Das ist ein Novum und ich finde das tatsächlich echt ziemlich clever, muss ich jetzt mal sagen. Wie findest du denn diese Perspektive dieses Films, die er hier einnimmt?
Ich glaube, dass es das war, was mich beim ersten Mal schauen, was mir den Zugang schwer gemacht hat. Weil es in dem Film eben nicht diese klassische Identifikationsperson gibt, mit der man die Reise angeht. Und genau dieses, wie du schon sagtest, wenn von außen jemand kommt, dem man folgt, dann hat die Erzählung ja die Möglichkeit, mit dem von außen kommenden Helden die Dinge zu entdecken, die Konstrukte, die dahinter stehen. Und das hat man ja nicht, weil man mittendrin ist und mit ganz vielen Person überflutet wird und eine Person hat, mit der man ein bisschen, folgt. Dieses Mal war ich da wesentlich offener, habe genau das genossen, hatte, obwohl ich jetzt nichts da direkt drüber gelesen hatte, war ich viel mehr drin und wusste auch, was die Absicht dahinter ist. Das war, das konnte ich einfach mehr genießen und fand es dann auch einen sehr coolen Ansatz. Der ist allerdings trotzdem teilweise ein bisschen schwer macht, eben sich emotional mit dem Film zu binden.
Das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also weil du sagtest vor uns Identifikationsfigur, wir haben schon eine, wo man sagen kann, Identifikationsfigur, das ist ja die Figur des Rando Yaguchi, der hier sozusagen auch so ein bisschen auch im Kabinett rebelliert und sozusagen der junge Hans Dampf ist. Aber ansonsten haben wir sehr viele Perspektivwechsel. Das heißt also, wir folgen nicht ihm die ganze Zeit, sondern wir schneiden dann eben halt auch mal auf viele andere Szenen halt um und puzzeln uns so ein großes Bild da zusammen.
Genau, mal ist man da im Büro vom Premierminister, wo der gar nicht dabei ist, oder es sieht eben die Masse einfach, die wegrennt, oder das Chaos. Und was fehlt bei der Identifikationsperson ist, dass man was Persönliches an die Hand bekommt. Also man, man hat zwar die eine Person, der man ein bisschen mehr folgt als den anderen, es gibt aber in diesem Film keine privaten Anteile, die einem die Person wirklich näher bringen. Alle Menschen reden eigentlich ausschließlich über die Sache, über das, was gerade passiert, und es gibt nicht so dieses Typische, dass man in eine Liebesbeziehung oder Familienbeziehung oder irgendwelche Hintergründe erfährt. Die Leute haben alle kein Privatleben, die da agieren. Für uns.
Exakt das. Genau, also die Charakterisierung findet rein auf der Basis ihres Jobs statt. Und da fällt es echt schwer, dadurch, dass wir immer die Perspektive sehr oft wechseln und wir uns zusammen puzzeln müssen.
Genau, und du meinst wirklich mitten im Politikbetrieb. Aber Fun Fact, es war geplant, eine romantische Sidequest mit reinzubringen, die wurde aber nicht umgesetzt.
Mhm. Da gibt es auch noch viele andere Sachen, kommen wir nachher dazu, wenn wir über das Monster sprechen, die es auch nicht in den Film geschafft haben. Mhm. Hätte mich tatsächlich wirklich sehr gefreut, aber
das wusste ich gar nicht.
Ja, sprechen wir nachher noch drüber. Aber jetzt sind wir ja schon einmal in dieser Perspektive, sind wir nur einmal drinne und haben auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass wir hier so ein bisschen Probleme haben, was jetzt so gerade Dramaturgie angeht und was so die Charakterisierung angeht, dass du da ein bisschen mitfühlen kannst. Also wenn ich irgendwas zu kritisieren habe, dann kann ich das jetzt an dieser Stelle machen. Ist halt einfach so, dass der Film sehr, sehr, sehr dialoglastig ist, sehr viel versucht, über Dialoge zu klären. Das liegt natürlich dann auch in der Tatsache, dass man ja ein anderes Ziel halt auch hatte, nämlich, dass man hier diese Fukushima-Katastrophe, diese Erdbebenkatastrophe, dass man die hier mit verarbeiten will, und man wollte sozusagen einfach nur dieses Katastrophengeschehen hier 1:1 umsetzen. Also die ersten 20 Tage dieser Katastrophe wollte man hier zusammenraffen in diesem Film, und deswegen fühlt sich das auch so ein bisschen an wie so eine, manchmal wie so eine Dokumentation.
Ja, ja.
Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann fetzt das halt auch. Das macht auch wirklich Spaß. Aber es ist halt nicht so diese typische klassische Dramaturgie. Und mein Verdacht ist tatsächlich auch einfach der, dass sich der Hideaki Anno da auch einfach, der hat vieles davon halt auch reingeschrieben, aber vieles wird wahrscheinlich dann auch im Schnitt auch wirklich erst entstanden sein, halt, also an nachträglicher Dramaturgie. Wie kann man sozusagen Szenen gegenüberstellen, damit sich sozusagen daraus Spannung ergibt halt. Also
das.
Oder wie siehst du das?
Da wollte ich dich gerade fragen, woran machst du das fest? Also jetzt die Frage an den Fachmann, wie erkennst du, dass du denkst, also warum denkst du, dass es im Nachhinein im Schnitt entstanden ist? Ist jetzt wirklich eine Frage vom Außenstehenden, der das gar nicht beurteilen könnte.
Also zum einen ist es ja so, du hast ja diese ganzen vielen Szenen, die sich ja innen drin abspielen, wo Leute in Konferenzen sind und von einer Konferenz in den nächsten Vorbereitungsraum müssen, um sich da zu beraten, wann sie die nächste Konferenz machen und all so eine Sachen. Es sind also ziemlich viele Zwischenschritte drin. Und das wirkt viel redundant, ist aber auch zum einen gewollt, also es ist ja auch wirklich gewollt halt auch da drinne. Aber viele von diesen Szenen, dann wird so umgeschnitten zum Beispiel dann auf die Wissenschaftler-Szenen, und diese Szenen abfolgen untereinander, die hätte man auch anders gestalten können. Also es gibt gerade Wissenschaftler-Szenen, wenn man sozusagen in der Geschichte voranschreitet, dann hätte man zum Beispiel auch wieder viele Szenen von außen zeigen können. Und das ist halt einfach so ein Ding, das ist einfach eine Frage des Pacings, also welches Gefühl hat der Regisseur oder der Editorin da halt an der Stelle, um die Geschwindigkeit des Films festzulegen. Und da habe ich sozusagen so ein paar für mich so meine Probleme halt einfach damit, weil da hätte ich mir schon ganz gerne mal den Umschnitt nach draußen gewünscht, eben halt, damit ich sozusagen wieder frisch auf diese ganzen Innenszenen vorbereitet bin. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt.
Ja, war's. Dieser Film ist ja ein riesengroßer Erfolg gewesen in Japan, und ich denke, dass für das japanische Publikum das absolut präsent war und sofort ganz klar war, auf was der Film da anspielt, und dass für das japanische Publikum wahrscheinlich viel offensichtlicher satirisch, zynisch oder kritisch gegenüber dem politischen Handlungsweisen, besonders während der Fukushima Katastrophe, also dass es das abbildet, also es dem gegenübersteht und das spiegelt. Und das ist für jemanden von außerhalb Japans, wie jetzt uns oder mich, der vielleicht unvorbereitet rangeht und einfach nur denkt, ich gucke mir jetzt einen Godzilla-Film an, erstmal vielleicht überfordernd. Wenn man aber diesen Blick erstmal hat, dass man so auf die Satire-Ebene geht oder dass man sich das anschaut und denkt, oh ja, das ist kein reiner Monsterfilm, sondern hier möchte noch was anderes abgebildet werden, dann kann man das genießen. Und das konnte ich jetzt beim zweiten Mal durchaus sehr. Dieser Film, finde ich, hat ästhetisch einen sehr hohen Wert, macht sehr schöne Bilder, hat eine krasse Schnittfrequenz, würde ich behaupten. Mhm. Ne? Da passiert ganz viel in ganz vielen Bildern und das zieht einen dann schon rein. Wenn man eben genau sich auf diese Ebene begibt und dann sich damit anfreundet, dass man in diesen Politikbetrieb reinschaut und alles, das sind Sachen, die so speziell sind, wie dass mal Stille einfach ausgehalten wird und Leute einfach sich nur angucken, mal für 3, 4, 5 Sekunden und gar nichts sagen. Das wirkt, wie du schon gesagt hast, so halb dokumentarisch teilweise und hat ein ganz besonderes Flair. Das Potenzial hat zu verstören, aber dieses Mal hat es mir richtig gut gefallen, hat mich Gegenteil sogar reingezogen, dass es das Gefühl hatte, ja, dass man den Innenbetrieb des Politikapparats schaut, der gerade mit einer riesengroßen Krise beschäftigt ist und die einfach nicht schafft zu meistern.
Hm. Du hast auch viele interessante Punkte mit reingebracht und bei einem Punkt möchte ich ganz gerne noch mal kurz nachfassen, weil wir da jetzt schon mehrfach drüber gesprochen haben, dass diese Erdbeben- und Fukushima-Katastrophe, die hier sozusagen die komplette Schablone für den gesamten Film auch einfach ist. Wenn man in Japan aufgewachsen ist, in Japan lebt, dann ist das Teil der Identität. Godzilla war ja schon immer ein wichtiger Teil der japanischen Identität seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ist ja symbolisch sozusagen für die Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Ja. Und den damit entstandenen Fallout, die ganzen Krankheiten, Krebs und Deformationen bis hin zu den ganzen Toten. Und so haben die natürlich versucht, über diese Filme das auch ein bisschen aufzuarbeiten. Und deswegen steht da auch Godzilla jetzt hier an der Stelle natürlich wieder voll in der Tradition. Jetzt ist es natürlich so, dass wir mit unserem deutschen Blick, wir können wirklich sagen, was interessiert uns Japan, das ist doch am letzten Hintern hier. Das hat doch mit uns nichts zu tun, weswegen wir das in den Nachrichten zwar sehen können, aber nach ein paar Wochen ist das aber auch wieder aus unserem Köpfen raus. Da wir ja sozusagen mit diesem Lebensrealität und Lebensalltag dort nicht eben halt leben müssen. Mhm. Die Japaner aber schon, für die hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und für die ist das ja ähnlich wie bei uns eben halt, wenn wir zum Beispiel DDR-Geschichte aufarbeiten, Zweite Weltkriegsgeschichte aufarbeiten. Da können sich viele Leute darüber aufregen, dass es in Deutschland nur so viele Filme gibt, aber da gibt es offensichtlich auch immer noch Gesprächsbedarf. Da gibt es auch immer noch Bedarf, sich ausdrücken zu wollen. Das scheint also irgendwie wichtig zu sein. Und dort ist es mit diesem Film immer auch so. Und deswegen finde ich es ganz spannend, wenn man sich diese Fukushima-Katastrophe einfach nochmal ganz kurz auf den Zettel ruft.
Ja.
Zwei, drei ganz kurze Punkte noch zu dieser Katastrophe. Das Ganze ist halt auch so, es wird ja auch immer angegeben, dass am 11. März 2011 ist ja sozusagen dieses Erdbeben ausgelöst worden. Da hat sich sozusagen so eine Platte, so eine Kontinentalplatte um eine andere geschoben und dadurch ist dieses Erdbeben entstanden und dann der daraus gehende Tsunami. Mhm. Und normalerweise ist ja Japan recht gut vorbereitet, also gerade so diese Tohoku-Gegend dort, also die Stadt dort, die sind ja eigentlich Erdbeben erprobt. Aber auch selbst da gab es ganz viele eher Probleme, gerade was Bau betrifft halt. Und da ist so viel schiefgelaufen. Und dann waren natürlich auch diese Flutwellen auch wahnsinnig groß, ne, bis zu 23 Meter, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es gab schon Vorbeben. Und da hätte man tatsächlich schon bei diesen Vorbeben, die es 2, 3 Tage vorher schon gab, da wird ja angegeben, am 9. März gab es die schon, da hätte man tatsächlich schon diese ganze Region dort warmen können. Ne? Man konnte schon wissen, wird hier auch gut angegeben, ich verlinke auch in den Shownotes noch dazu diesen chronologischen Bericht, der ist sehr lesenswert. Hätte man tatsächlich Leute schon evakuieren können und das hat man aber in dem Fall nicht. Stattdessen ist die Warnung ausgegeben worden, kurz nachdem das Erdbeben stattgefunden hat und da war es tatsächlich schon zu spät.
Ja.
Deswegen haben auch sehr viele Leute da schon bei diesem ersten Einschlag da von diesen Tsunami-Wellen tatsächlich schon Haus und Leben verloren. Und ja, dann hat das Ganze natürlich eine Kettenreaktion ausgelöst, wo dann eben halt Fukushima ein Teil davon ist, denn baust du einen Atomreaktor direkt ans Meer, was Tsunami gefährdet sein könnte, naja, dann hast du eben halt viele Sicherheitsauflagen zu erfüllen, die eben halt nicht erfüllt worden sind. Da gab es ganz viele Sachen, die nicht ordentlich gewartet waren. Dann gab es ganz viele Sachen mit Früh- und Vorwarnung und da ist so viel schief gelaufen und dann war natürlich halt die Politik auch immer am Zug und musste natürlich die Bevölkerung informieren und warnen und sind da sozusagen ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Wenn man sich das jetzt aus der Retrospektive aus betrachtet, denkt man so, warum zum Teufel? Du guckst sozusagen dieser Katastrophe direkt in die Augen und dann willst du das Volk, also die Leute noch beschwichtigen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Und das haben die aber getan und haben sich sozusagen in ihrem bürokratischen Äther zurückgezogen und haben das ein bisschen verschleift. Ist das ein richtiges Wort?
Verschliffen.
Ja. Also verschliffen. Also da ist ganz, ganz viel schief gelaufen und das hat sich ja auch über mehrere Wochen hat sich das hingestreckt, bis dann auch wirklich dann die radioaktive Verseuchung dann klar war mit den ganzen Folgeschäden und also das ist wirklich eine riesengroße Katastrophe, die aber zum Teil eben halt auch hausgemacht ist, hätte man eben halt auch schon viel früher evakuiert und gewarnt und wäre rigoros gewesen und das greift hier der Film eben halt auch auf und da gibt's wirklich Szenen, ich würde sie vielleicht einfach mal vorausnehmen, denn ich hatte es vorhin schon gesagt, Godzilla hat hier verschiedene Stufen der Evolution in diesem Film. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, jetzt kommt Godzilla an Land und dann sehe ich aber dieses komische wurmartige Tier, was sich da vom Wasser aus durch die Stadt so ein bisschen durchkrault und sehe so ein bisschen so an der Seite so, was sind das Augen? Sind das wirklich Augen? Mhm. Und dann sieht man dieses Vieh direkt auf uns zukommen mit diesen riesengroßen Augen. Ich dachte mir so, will mich der Film hier gerade veralbern? Mhm. Also am Anfang habe ich das tatsächlich nicht verstanden. Und da wollte ich dich fragen, wie hast du denn das, dieses...
Genauso. Es könnte auch mit einem der Gründe sein, dass ich beim ersten Mal schauen dachte, was passiert denn hier? Warum ist denn der Film so gut bewertet? Es war diese Augen, die so tot wie bei einer Puppe einfach aussahen, das ganze Ding fühlte sich an wie eine CGI-Puppe jetzt auch beim zweiten Mal schauen. Auch da kommt gar nicht so richtig der Monster-Zerstörungsspaß auf, den man ja bei Katastrophenfilmen so haben möchte. Ja, aber mit ein bisschen diesem Wissen der Anspielung auf Fukushima und die Flutkatastrophe kann man da dieses Schlängeln durch die Straßen eigentlich ist es ziemlich geil. Es ist halt irgendwie schade, dass das so abstößt. Ich weiß nicht, ob du eine Erklärung dazu hast, warum die genau dieses Ding so unglaublich, also diese eine Inkarnationsstufe, Metamorphosenstufe, gerade so lächerlich in Anführungszeichen dargestellt haben. Aber an sich die Bewegungsart und wie sich das da eben schlängelt und so, wie die Flut halt durch die Stadt walzt und eben nicht wie Godzilla stolziert oder humpelt oder wie man es auch nennen möchte, sondern eher so einen, ja, fast Schwimmen durch die Stadt, macht das natürlich Sinn und ist eine ziemlich geile Idee aus der Sicht heraus.
Natürlich ist die erste Assoziation mit den großen Augen so dieses, das ist ein Baby oder irgend sowas, dass du das relativ schnell gleich verstehst halt irgendwie. Es gab ja nur damals in den 70ern ja auch Godzillas Baby, da gab es ja auch richtig für Kinder konzipierte Godzilla-Filme, wo es eben halt um das geht, hatte ja auch große Augen. Das wäre so die erste Assoziation. Und dann nach ein bisschen Nachdenken, und der Film hat auch nochmal mehrfach nachgelagert und gesagt bei mir, hatte ich so eine Assoziation von so einem Springteufel, der aus dieser Box rauskommt. Und so hat sich das angefühlt. Das heißt also, das ist die unausweichliche Katastrophe, die auf uns zukommt. Wir sehen immer die Reaktion der Politik da drauf. Und da passiert eigentlich nichts. Und dieses Vieh grinst uns einfach nur seelenlos einfach nur an. und ist unaufhaltsam. Und das, diese Bedrohung sozusagen zu karikieren, das ist für mich sozusagen die Spitze der Satire mit in diesem Film. Einfach nur darauf hinzuweisen, ja, es geht hier um Fukushima und das ist uns jetzt hier ganz besonders wichtig und das geht an euch da draußen, ihr Politiker. Also das war für mich so ein Hinweis nochmal, wir übertreiben das jetzt hier maßlos.
Stimmt, aber das stimmt, diese Augen wirken ja wirklich leblos und das stößt halt ab. Aber da das ja direkt für die Flut steht und Godzilla ja quasi ein Lebewesen ist, macht das diese Leblosigkeit da direkt auch nochmal Sinn, um zu verdeutlichen, dass es um eine kalte Naturkatastrophe geht. Und ich glaube, es wird das in dem Film gesagt, habe ich das gelesen, dass der Unterschied ist halt zwischen Monstern und Naturkatastrophe, wie man damit umgehen kann. Lebewesen kann man eben, das wird im Film gesagt, oder? Mit Lebewesen kann man irgendwie umgehen. Eine Naturkatastrophe muss man quasi hinnehmen oder vorbauen. Kann man eben nur evakuieren.
Ganz genau. Und überleg doch mal so, ich finde ja diese Inkarnation ja eher abstoßend, weil sie mich sozusagen auf einer Monsterebene ja auch überhaupt nicht abholt. Null ästhetisch.
Ja.
Und das ist es eben halt auch. Wir finden das ja abstoßend und es soll ja auch abstoßend sein. Also aus dieser Perspektive heraus betrachtet, macht das ganz viel Sinn, das halt einfach zu tun.
Ja, ist spannend. Hast du gesagt, also 22.000 Opfer gab es durch Fukushima, also durch den, nicht Fukushima, durch das Erdbeben. Durch die Flutwelle,
durch das
Versagen der Politik mit diesem Hinauszögern und dass es keine Zuständigkeiten gab und so weiter. Und 22.000, das ist krass. Also ein Land, wenn man überlegt, alleine jetzt World Trade Center waren in Anführungsstrichen nur 2.000 Leute und haben das Land erschüttert. Jeder hatte irgendwie Kontakte zu jemandem über drei Ecken, der da drin war im World Trade Center. Was hat das mit Japan angestellt bei 20.000 Leuten? Das gefühlt muss jeder da ein Familienmitglied verloren haben.
Korrekt.
Oder und ganze Familien ausgelöscht worden sein, ja.
Genau, und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie viel Aufarbeitung gibt es natürlich da in Japan auf filmischer Ebene?
Das weiß ich nicht.
Wie viel haben wir auch davon gesehen? Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Shin Godzilla da wirklich so ein Befreiungsschlag für viele, viele, viele Menschen war.
Das macht Sinn. Und die Einnahmen oder die Besucherzahlen spiegeln das ja wieder, dass der da genau. So aufgenommen wurde.
Genau, ist ja der zweiterfolgreichste Film in diesem Jahr in Japan gewesen und das spricht ja nur tatsächlich ja auch Bände. Genau, das Ganze ist wirklich ein sehr ambitioniertes Projekt.
Ja.
Und wir hatten es schon gesagt, das sind wahnsinnig viele Expositionsdialoge drinne, da ist ein so hohes Tempo drinne, eine hohe Schnittfrequenz ist drinne, also da steckt wirklich sehr, 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 sehr viel an Ideen und Gedanken halt da dran.
Mhm.
Und eben halt, weil so viel da drin ist in diesem Film, wollte ich mal ganz kurz mal die Kameraarbeit mal ein bisschen hier mal rauspicken, denn ich finde, bei einigen Szenen, die ist sozusagen ganz formal, also die würde mir gar nicht auffallen, die Kameraarbeit. Es gibt so einzelne Szenen, die herausstechen.
Mhm.
So eine Szene zum Beispiel, wo sich zwei unterhalten und die sitzen in so einem sehr grünen Tal. Und das ist mit einem sehr schönen, von der Distanz, was wird das sein, so ein leichtes Tele gefilmt. Das sieht wahnsinnig toll aus. Was ich allerdings an der Kameraarbeit sehr faszinierend finde, ist, die Menge an Bildern, die hier gedreht werden musste, in einer wahrscheinlich sehr überschaubaren Zeit, wenn man sich die Produktionskosten einfach mal anschaut, das ist wahnsinnig viel Arbeit, also so viel Arbeit, um diese Szenen einzurichten. Und da muss man effizient sein. Jetzt habe ich natürlich die Wahl, als Kameramann mit dem Regisseur zu sagen, das komm, wir lösen die Szene klassisch auf drei Einstellungsgrößen. Am besten lassen wir gleich drei Kameras laufen und den Rest machen wir im Schnitt. Könnte man so machen. Und das ist hier nicht der Fall. Ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass man hier teilweise wirklich mit einer Kamera maximal zwei Einstellungen halt hat und versucht mit langen Einstellungen und Bewegungen ganz viel hinzubekommen. Auch gerade bei Dialogen, dass da nicht geschnitten wird, sondern die Kamera sich die ganze Zeit um die ProtagonistInnen bewegt und dass man natürlich da auch entsprechend mit dem Licht aufpasst. Du musst ein bisschen freistellen, ob du das mit Licht machst oder mit der Blende machst oder mit Vordergrund-Hintergrund-Separierung. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, die nutzen einfach alles, aber wirklich echt alles. Und das Ganze ordnet sich komplett einfach nur dieser ganzen Geschichte unter.
Ja.
Ich finde den Einsatz von Handkameras, die da mit reinkommen, bis hin zu diesen Straßenviews, das fügt sich alles so homogen ein und du hast so gefühlt so manchmal so ein paar, wie nennt man das, so dokumentarische Shots irgendwie da drinne, Handkamera-Style.
Wackelkamera teilweise.
Genau, und dann hast du wieder diese sehr starren und sehr festen Kameraabläufe, wenn wir dann wieder drinne sind. Und den jeweiligen Szenen ist dann natürlich die Kameraarbeit auch angepasst. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass der Film da wirklich so bemüht ist, konsistent zu sein. Innen drinne ruhig und bestimmt, draußen wild und verrückt. Und bei anderen Gesprächen eben halt versuchen, einen Fokus klarzulegen aufs Gespräch und nicht billig und einfach in 2-3 Einstellungsgrößen abfrühstücken und dann im Schnitt halt einfach nur zusammencutten irgendwie, sondern dass da ein Flow drin ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Wie fandest du denn die Kameraarbeit? Hast du die bemerkt?
Absolut. Also die Konsistenz finde ich interessant, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den Film in Kameraarbeit und bei Musik konsistent nennen würde. Ich habe das Gefühl, da passieren ganz viel, ganz unterschiedliche Sachen und auch von der Qualität her total unterschiedliche Sachen. Da gibt es Bilder, die sind so schön, so manche Stillleben, wo du einfach nur unter diesem Mikrofon durch Foto gefilmt ist, also richtig schöne, ganz viel mit Geometrie gearbeitet. Bei Dialogen richtig schöne Staffelungen von Gesichtern, die sich so aufstaffeln. Dann spricht manchmal einer aus dem Hintergrund, das ist der kleinste Kopf von allen, in die Gruppe rein. Aber alles trotzdem so geschnitten, dass man richtig gut im Gespräch drin ist und nicht verwirrt ist, trotz der vielen Schnitte. Und dann sind eben, wie gesagt, so Wackelkamerabilder oder manchmal einfach nur gefühlt so draufgehaltene Bilder. Gut, Qualitätsunterschied ist jetzt vielleicht nicht das Wichtige, aber ich hatte das Gefühl, dass da ganz viele Stile irgendwie zusammenkommen.
Das meinte ich eben halt. Es gibt verschiedene Stile überall, aber insgesamt passen die zusammen. Das heißt also, wenn ich draußen bin, habe ich einen anderen Stil, als wenn ich drin bin oder in Dialogszenen bin. So meinte ich das.
Das wird so sein. Das gebe ich dir jetzt einfach mal recht. Mir ist aufgefallen, dass da richtig viele auch richtig schöne Sachen gemacht wurden und das ästhetisch mich sehr abgeholt hat, wie Dialog aufgebaut und wie dann zwischendurch immer mal die Räume gezeigt wurden und das manchmal einfach nur richtig schöne Bilder waren. Es gab krass viele Kamerafahrten, die auch richtig schön waren. Ich erinnere mich auch ein schönes Gespräch, wo die Leute an einem Hänger, an einem Flugzeughänger langlaufen und die Kamera geht schön aus der Ferne hinter den Flugzeugen mit den Leuten, die dann zu so einer Gruppe hinlaufen. Viele ganz kleine Sachen, die einfach richtig schön aussahen. Viele Sachen, die typisch an so Top Gun-artige Ästhetik erinnern. Zwar nicht mit dem Sonnenuntergang, aber so typisch militärfilmmäßige Einstellung, wie es ästhetisch rübergebracht werden soll. Das, was ich da auf die Kameraarbeit schieben würde, hat mir sehr gefallen. Hat mich richtig reingezogen in den Film. Also die Zusammenarbeit aus Kamera und Schnitt.
Also ich finde das hier tatsächlich sehr effektiv, dem Film zuträglich. Es gibt lediglich eine einzige Szene, die sich wie ein Fremdkörper im Film anfühlt. Das ist ein Reaction-Shot von einer Gruppe, die sehen, wie Godzilla irgendwo gerade langläuft. Die stehen auf so einer Treppe. Und du siehst, dass diese Reaction auf Godzilla nicht hinhaut. Du siehst das eben halt auch, das passt irgendwie nicht. Und das ist die einzige Szene, und das Szene Einstellung in dem Fall. Ansonsten läuft das Ding eben halt auch rund. Das ist jetzt keine, wie ich finde, herausragende künstlerische Meisterleistung, wo man sagt, so, das sind hier ein Gemälde nach dem anderen. Nee. Das ist der Film ja auch gar nicht. Das ist ein Actionfilm und der muss funktionieren. Da ordnen sich die Bilder sozusagen eben halt dieser Geschichte da auch unter und hier muss es schnell gehen. Und da muss ich sagen, super effizient, toll gelöst und ein gutes Beispiel, wie gute Kameraarbeit eben halt auch sein kann, nämlich unsichtbar.
Da ist kein Fett dran. Das ist alles mit dieser Monster-Story im mehrfachen Sinn, was da alles passiert, ist da keine große Spielerei, sondern alles zweckdienlich.
Genau. Ich würde vielleicht mal zu unserem vorletzten Punkt mal kommen. Ich habe hier so ein paar Sachen, die würde ich gerne jetzt noch abfrühstücken, können wir aber kurz halten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nämlich so ein paar Schwachpunkte, die ich so habe. Ich hatte ja vorhin schon was gesagt zum Drehbuch. Also gerade diese diese ganzen vielen Expositionsdialoge da drinne, wo uns wenig gezeigt wird, sondern wirklich sehr, 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 sehr viel erklärt wird und wir sind die ganze Zeit in geschlossenen Räumen. Da fehlt mir eben halt so ein bisschen die Auflockerung beziehungsweise Erklärung dazu. Natürlich ist das die Perspektive des Films, das heißt, wir müssen uns da auch bewegen und da entsteht natürlich auch viel Humor und auch die Satire dieses Films passiert eben halt auch da. Aber ich habe es auch tatsächlich in der Reaktion im Kino mitbekommen. Da haben ziemlich viele Leute dann irgendwann an einer bestimmten Stelle sehr oft und sehr viel gegähnt. und das hat mir sozusagen selber nochmal mir eine eigene Rückmeldung gegeben. Ja, also da hätte man tatsächlich wirklich schon beim Pacing ein bisschen aufpassen können, weil es dann doch ein bisschen redundant wirkt. Nichtsdestotrotz, was für mich so ein mittelschwerer Kritikpunkt ist, ist halt einfach die Rolle von Kayuka an Ann Patterson, also die japan-amerikanische Delegierte da vom amerikanischen Präsidenten. Dort ist so eine Mitarbeiterin von dessen Stab da, die da hier vermittelnd wirken sollen. Das hätte man komplett rausstreichen können. Diesen ganzen Handlungsstrang, der tut tatsächlich nichts für den Film und sorgt eigentlich nur für die in dem Film verarbeitete Amerika-Kritik, die ja auch mit da drin ist.
Wollte ich gerade sagen.
Und die finde ich ein bisschen, also die ist tatsächlich für meinen Geschmack, für meinen persönlichen Geschmack, zu plakativ, zu offensichtlich, zu, ja, die fällt mir so ein bisschen.
Die Kritik meinst du jetzt, die ist zu plakativ oder die Person?
Die Kritik ist mir zu plakativ.
Das kann man nicht übersehen. Während man vielleicht dieses Baby-Godzilla-Monster, dass das die Flut darstellen soll, dass man da vielleicht auf dem Schlauch steht und das gar nicht mitkriegt, das kann schon sein. Das ist wesentlich subtiler, aber die Amerika-Kritik, die geht so richtig explizit. Ich vermute mal, dass die Funktion auch war, damit das internationale Publikum reinzuholen, dass von außen jemand mitspielt und das wirklich so eine reine Funktionsstelle ist.
Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Am meisten gelacht wurde im Kino übrigens bei dem Umschnitt zu der Deutschen Uni. Wo dann die Doktorin oder Professorin sagt, naja, dann nehmen wir doch die Anfrage einfach mal an und stellen eine Rückfrage. Ich fand das tatsächlich sehr witzig, so ein schöner kleiner Seitenhieb. Aber ansonsten habe ich jetzt, ist das wirklich mein größter Kritikpunkt. Und vielleicht hier und da bei den musikalischen Einsätzen, da hat mich so ein Thema ganz besonders dann irgendwie wann rausgebracht, nämlich das Wissenschaftlerteam, wenn die sozusagen so einen Empowerment-Move machen und irgendwas rausgefunden haben und jetzt hart arbeiten, dieses Thema, das war am Anfang irgendwie noch ganz frisch und hat sich aber so schnell dann irgendwie abgenutzt bei mir, dass ich dann zum Schluss dann auch eher störend empfand als eigentlich gut. Und ich muss auch sagen, ich finde den Score insgesamt sehr ganz schön durchgefrankensteint. Also da fehlt mir so ein bisschen so die eigene Note.
Musik fand ich furchtbar, muss ich sagen. Teilweise war die auch qualitativ so schlecht, wo ich dann jetzt mit dem, was du gesagt hast, überlege, ob das nicht so ein Easter Egg-mäßig Musik aus alten Filmen ist, weil die
das ist zu 50% der Fall.
Also, aber wo auch die Qualität, die Aufnahmequalität ein bisschen komisch klang, sage ich mal. Und insgesamt war das so ein komischer Mischmasch und da kommt zwischendurch mal eine E-Gitarre rein und also ganz verschiedene Stile und das wirkte so gar nicht konsistent, sondern einfach, ja, zu so einer Szene könnte man so eine Musik machen, machen wir das einfach mal. Ohne Sinn für Geschmack, muss ich's. Das hat mich oft sogar eher rausgerissen oder ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert, so ja, es das war nicht so schön.
Mhm. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan. Das geht schon in Ordnung, gerade wenn so der Classic Score auch eingesetzt wird. Das finde ich auch wirklich sehr schön, wenn Godzilla dann tatsächlich dann in seiner, in dem Fall für den Film, letzten Inkarnation als der Godzilla, so wie wir ihn kennen, auftaucht. Das ist schon ziemlich cool. Das macht auch wirklich echt Spaß. Da gibt es echt ein paar paar coole Szenen dann halt auch gerade mit ihm und dem Score, das macht wirklich Spaß. Aber an vielen anderen Stellen lässt mich der Score auch wirklich echt kalt.
Ich hatte in irgendeinem YouTuber hatte erzählt, dass die Musik, die läuft, die man hören kann, während Godzilla zu sehen ist, dass das die Gedankenwelt von Godzilla darstellen soll. Und da habe ich glatt mal versucht reinzuspulen in so eine Szene und muss sagen, das habe ich so nicht da drin erkannt. Da war teilweise wirklich ganz komische klassische Scores, wenn man so richtig drauf gehört hat. Und an manchen Stellen war es einfach so richtig schön klassisch episch und auch ganz okay. Aber der Mischmasch, wie gesagt, war ein bisschen krude.
Okay, Fred, lass uns doch mal über den Elefanten im Porzellanladen sprechen, nämlich über das Monster und als unseren letzten großen Punkt für dieses Gespräch, zumindest was hier meine Notizen betrifft. Mhm. Insgesamt kann ich jetzt gleich mal vorweg sagen, ich finde dieses Monster finde ich tatsächlich, vor allem wenn es dann wirklich als Godzilla dann auftaucht, also wirklich echt geil. Faszinierend. Ich finde das wirklich sehr, das trifft sehr gut. Mir ist es egal, dass das CGI hier und da ein bisschen schwankt oder gerade so ein bisschen mehr ist. Also gerade bei dieser Landinkarnation, die sich am Boden schlängelt, diese CGI ist ja aus der Hölle, das ist ja gruselig. Ja. Auch wenn das vermeintliche Blut da runter tropft. Das ist jetzt nicht so cool, aber wenn Godzilla dann auftaucht, so richtig, das ist schon geil. Und da gibt's ein paar Szenen, also gerade diese Nachtszene, wo er da rot leuchtet. Also das ist ja fantastisch, das sieht so schön aus. Und dass man dann auch einfach wenn er dann mehrfach dann beschossen worden ist und er seine Farbe dann findet, nämlich diesen blauen Strahl, und dann überall das dann rausschießt.
Ja.
Also da ist auch insgesamt mit dem Sounddesign, das ist... Also ich finde das ganz fantastisch, ist ganz toll. Sieht wirklich furchteinflößend teilweise aus. Und da gibt's auch so eine Szene, wo der diesen Strahl rausschießt. Da sieht das ein bisschen aus wie so eine Schlange, die gerade sozusagen ihren Kiefer ein bisschen ausrenkt. Auch das fand ich ganz schön, also mich hat das komplett überzeugt, dieses geiles Ding. Monster-Design.
Absolut. Also quasi nach dem Flut-Godzilla-Baby. Alles andere wurde dann immer schöner und monströser und epischer und genauso, wie man es einfach haben möchte. Und die Zerstörungsorgien auch. Und dann, wie du sagst, im Dunkeln, da gab es so viele schöne Einstellungen, die richtig Spaß gemacht haben.
Jetzt müssen wir tatsächlich über was sprechen, was in dem fertigen Film eigentlich gar nicht drin ist, weil ich es aber trotzdem sehr interessant finde und auch ein bisschen schade finde. Ich hatte es auch am Anfang gesagt, der Film hat ja nur wahnsinnig viele Ideen drin. Und eine hat es eben halt nicht reingeschafft, nämlich diese Inkarnationsphasen von Godzilla. Ich kann es mal aufdröseln. Wir haben einmal dieses Unterwassertier, was dann irgendwann mit diesem radioaktiven Müll verseucht worden ist, was sich dann zu einer Seeschlange entwickelt, die an Land kommt, zu dem Springteufel wird und dann da größer wird und dann in der vierten Instanz zu Godzilla wird. Und dann gibt es aber noch eine fünfte Instanz. Und das ist dann die Schlusseinstellung. Wenn wir dann den Schwanz von Godzilla einfach ein bisschen langfahren, können wir sehen, dass wir so eine humanoide Godzilla-Mischwesen da haben, die da dran sind. Das wäre dann sozusagen diese fünfte Inkarnation. Haben wir im Film gesehen, wäre möglich gewesen. Was ich aber meine, ist tatsächlich, der Film hat noch einen anderen Haken geschlagen. Wir sehen hin und wieder, dass bei Godzilla irgendwas abfällt oder Blut runterfällt. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Art der Blob, der Fing, dass sozusagen die sich auch weiterentwickeln können. Also dass dann sozusagen wie Fetzen, Blutfetzen oder irgendwas, was sich dann überall festklebt, auch ein Eigenleben entwickeln kann und auch mutieren kann und sozusagen auch zu neuen Godzilla-ähnlichen Mischwesen werden kann. Das hat man dann aber dann irgendwann verworfen. Da gibt's aber Szenen tatsächlich, die kann man auch... die kann man sich auch anschauen. Bei YouTube gibt es auch ein paar schöne Zusammenfassungen. Das findet man auch im Bonusmaterial von der Blu-ray. Die kriegt man übrigens auch für einen schmalen Taler, die Blu-ray. Also kann man ruhig mal zulangen. Und da findet man das auch tatsächlich da drauf bei den Deleted Scenes. Was ich aber tatsächlich cool finde, ist wirklich diese Idee, die man hier aufmacht mit diesen humanoiden Mischwesen. Also dass der Godzilla sozusagen auch nur eine Übergangsform ist für eine andere Evolutionsstufe. Das finde ich spannend. Und was auch wieder dieses atomare, dieses radioaktive
Dem Zusammenhang.
Genau. Wieder genau wieder aufgreift. Denn am Ende ist es ja so, wenn du eine Region hast, die radioaktiv verseucht ist, wenn du gerade im Epizentrum da auch bist oder Menschen waren, die das überlebt haben, die deformiert sind, dann Erbkrankheiten weitergeben, Krebs etc. pp., dass du da hier nochmal diesen Querverweis hast. Und das finde ich auch sehr düster dargestellt.
Das so, es hat was Alienhaftes von daran in das schlägt halt die Brücke zu dem, also Godzilla war ja im Ursprung schon, also als erster Godzilla-Film, das durch nukleare Strahlung entstandene Dings, und es steht ja für diese Angst, was die Strahlung mit uns darstellt, und da macht das im Schlussbild nochmal, weist es darauf hin, das betrifft auch euch.
Exakt das.
Aber und das, genau, und dann
schönes Ende. Ja.
Aber es stehen natürlich dann so automatisch im Kopf die Fragen, aber was wollen die damit noch was anfangen? Was kommt als nächstes? Oder wo will Godzilla hin? Warum macht ihr das? Also man sucht trotzdem nach einem noch größeren Sinn, nach einer Story, die das Ganze, ja, was damit bewirkt werden soll oder was sich jetzt daraus fortentwickeln könnte.
Dadurch, dass der Film ja eine klare Position hat, dass wir das ja aus der politischen Sicht heraus betrachten, ist jetzt sozusagen für den Moment erstmal alles geklärt. Das Böse ist ja besiegt,
ja.
Und steht jetzt sozusagen als Denkmal in der Stadt, gut einsehbar, wo man darauf hinweisen kann, ja, das haben wir hier geschafft, aber gleichzeitig steht es eben halt auch für das Versagen da eben halt auch. Und da macht der Film einfach einen Schluss, weil für die Politik ist jetzt erstmal Schluss, das Böse ist besiegt. Allerdings für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft ist die Sache noch lange nicht vorbei. Und dafür steht eben halt auch dieses offene Ende, also dieses so, was wäre wenn, kann das Ding wieder auftauen oder
genau, diese internationale Bedrohung, dass haben wir jetzt ja gar nicht weiter genannt, dass die internationale Gemeinschaft ja schon zwischendurch überlegt hat, Tokio zu zerbomben, um Godzilla aufzuhalten. Und jetzt haben sie es ja nur zwischendurch eingeschränkt. Und es steht im Raum, dass die internationale Gemeinschaft so wieder bombt. Also es ist ja eine ganz furchtbare Situation, in der Japan sich da befindet.
Ja, wie schnell das sozusagen gehen kann, dass da die Vereinten Nationen sagen können, naja, zu unser aller Wohl da draußen auf der Welt müssen wir jetzt sozusagen diese Stadt als Opfer bringen.
Und das ist Hiroshima. Das ist 1:1 genau das. Zu unser aller Wohl bomben wir Hiroshima weg, um dem Weltkrieg beziehungsweise den damals ja japanischen Unruhestiftern in Einhalt zu gebieten. Das war der Grundgedanke damals, das ist so eine Grundangst.
Ja, wenn man sich dann noch, wenn man sich noch mal Minus One anschaut, dann kriegt man sozusagen noch ein bisschen den Backlash auch noch auf Pearl Harbor noch ein bisschen noch mit rein. Also das ist nicht einfach nur so ein Aggressor, einen Denkzettel verpassen, sondern wahrscheinlich eher auch einfach so eine Retourkutsche für Pearl Harbor. Aber das ist, das überlasse ich anderen Leuten da draußen, die da tiefer drin stecken.
Ja, das ist, es ist komplexer, aber so ein bisschen geht's halt in die Richtung, dass man Angst haben muss, einfach mal weg ausradiert zu werden mit einer Atombombe.
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wie viele Gesprächspunkte hast du denn eigentlich
ich
noch?
Ich habe nur noch einen Fun Fact.
Mhm.
Und zwar das originale Godzilla-Brüllen. Weißt du, wie das hergestellt wurde?
Ach du meine Güte, nee, das habe ich tatsächlich verdrängt. Ich wusste das aber mal, aber helf mir mal auf die Sprünge.
Ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen. Die haben sich waren mit dem Sound nicht ganz zufrieden, und den Sound, für den sie dann aber sich entschieden haben, mit dem sie zufrieden waren, ist auf einem Kontrabass erzeugt worden, und zwar indem man mit einem Kiefernharz bestrichenem Lederhandschuh über die Saiten strich. Und,
ach krass.
Und dieses Geräusch ist, also die haben mehrere der vorhergehenden Geräusche, die für Godzilla aus alten Filmen verwendet wurden, auch in diesem Film verwendet, und unter anderem auch das bei Shin Godzilla. Das ist das originale Geräusch gewesen. Und dann hätte ich noch, du hattest ja auch einen Kritikpunkt, und beinahe ist ein bisschen ähnlich. Es gibt nur eigentlich, soweit ich das sehe, nur einmal, wo eine Person Gefühle zeigt oder so andeutet, dass das nicht nur um die Sachebene geht, und es muss natürlich die Frau sein, die japanisch-amerikanische Frau, die mal kurz so ein bisschen flirty rüberkommt. Also ganz platt wird da der Frau das übergeholfen, so mal ein bisschen Gefühle zeigen zu dürfen. Alle anderen sind.
Ich habe das so verstanden, dass das ist so eine typisch amerikanische.
Du meinst mehr so als, okay.
Schwachstelle ist. Sozusagen, das ist sozusagen, das sind die Amerikaner, die tragen ihre Gefühle nach draußen, auch wenn man hier kühlen Kopf bewahren muss und disqualifizieren sich sozusagen durch Unprofessionalität.
Das ist nochmal ein ganz anderer Blick drauf, ja. Gehe ich mit.
Genau, das ist das eine und wie der Präsident natürlich auch dargestellt ist halt, dass da ganz andere Interessen im Vordergrund stehen und all so eine Sachen. Also fand ich, wie gesagt, platt, aber auch nicht unberechtigt. Also ich finde, der Film, der darf das eben halt auch tun. Und ich hab da auch gar kein Problem. Und weil das auch nicht so viel Zeit wegnimmt, ist das auch nur ein marginaler Kritikpunkt, muss ich wirklich sagen.
Dann sind meine Punkte auch abgehakt.
Ja, cool. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben wahnsinnig viel heute zusammenbekommen und es gibt da draußen auf jeden Fall noch ganz viele andere Menschen, die sich mit diesem Thema befasst haben. Ich hatte schon gesagt, einen YouTube-Kanal werde ich auf jeden Fall noch mit verlinken mit dieser Evolution of Godzilla. Wirklich sehr interessant, vor allen Dingen, wie da die Geschichte mit den Amerikanern ist. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass dieser erste Godzilla-Film für den amerikanischen Markt ja tatsächlich komplett umgeschnitten worden ist und mit neuen Szenen hinzugefügt worden ist. Das heißt also, dort durfte Raymond Burr,
bekannt aus Perry Mason, ja dort,
genau, oder hier eben halt auch das Fenster zum Hof, bekannt als der,
als der Mörder.
Genau. Hat man sozusagen 40 Minuten aus dem Originalfilm genommen und den Rest mit nachgedrehten Szenen sozusagen im Film gemacht und der ist natürlich gefloppt. Und die Amerikaner haben diese Originalfassung tatsächlich erst mit die DVD bekommen, beziehungsweise mit der Criterion Collection konnten die den erstmalig sozusagen wirklich in der original japanisch konzipierten Fassung sehen. Was ich tatsächlich, hat mich echt sprachlos zurückgelassen. Dass das erst wirklich so spät halt kam. Aber ist natürlich auch natürlich verständlich. In dem Film wird ganz klar gezeigt, hier die Amerikaner haben die Bomben geworfen. Das ist eine klare Amerika-Kritik und das wollte man natürlich im alten Land natürlich nicht sehen.
Die hatten und da auch, glaube ich, Anspielungen drin, das Geschwader, was auf Godzilla die Bomben abwirft, hat den gleichen Namen wie das Geschwader, was auf Hiroshima die Bomben abgeworfen hat. Da waren schon ganz viele Insider drin, die da sehr in die Richtung gingen.
Genau. Ist uns hier in Deutschland glücklicherweise erspart geblieben. Wir konnten immer auf die japanische Version zugreifen. Und ja, schaut's euch alles an. Ja. Ansonsten dicke Empfehlung natürlich noch an die KollegInnen. In dem Fall sind es die Kollegen, die gesprochen haben bei der Second Unit. Die haben schon über mehrere Godzilla-Filme gesprochen. Und wer noch tiefer einsteigen will in die Godzilla-Welt, wenn ich recht liege, gibt es in Uelzen, der kleinen Stadt, gibt es tatsächlich einen Godzilla-Fanclub, die einmal im Jahr dort ein Fan-Treffen machen. Ich hau euch einfach alles in die Shownotes rein, damit ihr gewappnet seid für das nächste Godzilla-Happening. Wenn ihr die Gelegenheit habt, nutzt sie, geht ins Kino, unterstützt euer Kino, unterstützt auch diesen Film und guckt euch Minus One an. Ich glaube, in ein paar ausgewählten Kinos läuft der in den Staaten leider nur und Japan in Schwarz-Weiß. Also Minus One, Minus Color. genau, der ist dann, diese Version ist dann auf der dann demnächst erscheinenden Blu-ray dann auch mit drauf zu haben. Genau.
In den Kritiken geht der total ab. Der ist krass hoch bewertet auf IMDb. Ich bin schon sehr gespannt auf den Film.
Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch im Kino und dicke Empfehlung. Ich bin leer gequatscht. Hab nichts mehr auf der Pfanne.
Fred. Ja, also schöner Film, Shin Godzilla auch. Und schaut euch den auch an, wenn ihr den noch nicht kennt. Das lohnt sich. Genau. Und ihr habt jetzt ja eine stündige Handreichung von uns bekommen, um eventuelle Verständnisschwierigkeiten auszuschalten.
Genau, aber ich glaube, die meisten sind, wenn sie über den Film stolpern, tatsächlich schon gut aufgeklärt. Das wird ja wirklich in jeder Review wird ja Bezug drauf genommen, dass das hier im Zusammenhang mit Fukushima steht. Das heißt, man kann eigentlich mit einer ganzen Menge Vorwissen da schon an den Film rangehen und von daher in diesem Sinne. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, auch das Gespräch mit dir.
Natürlich.
Und ihr da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns demnächst wiederhören mit einem kleinen Special. Denkt dran, wir werden dieses Jahr nicht nur 5 Jahre, sondern
100.
Folge. Das wird auch unsere 100. Folge. Das heißt also, unser 5-Jahre-Special ist gleichzeitig auch unser 100. Folge-Special. Und ihr wisst natürlich, welcher Film dann kommt. Da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Kramt also eure ganzen Alien-Boxen raus und guckt, ob ihr diesen einen David Fincher-Film noch findet. Genau. In diesem Sinne, lasst uns noch etwas Liebe da und ansonsten habt eine schöne Zeit. Fred, vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Abend für dich.
Dir auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Dir auch, genau. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.